Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Geistliche, die andere Menschen sexuell missbrauchen. Und zwar Menschen, die schwächer sind als sie selbst, darunter auch Kinder. Diese geistlichen Missbrauchstäter werden versetzt, aber ansonsten nicht zur Rechenschaft gezogen, weder innerkirchlich noch von weltlichen Gerichten. Dieses Muster kennen wir aus den vergangenen Jahrzehnten. Immer mehr solcher Fälle kommen ans Licht. Das gab es aber genauso auch schon in der Kirchengeschichte, etwa am Ende des 17. Jahrhunderts in Augsburg mit dem gut dokumentierten Fall des Jesuiten Jakob Marell. Unser Autor Stefan Zetnik hat diesen Fall aufgearbeitet in einem Radio-Feature. Stefan Zetnik ist vor kurzem überraschend verstorben. Auch deshalb wiederholen wir sein Feature jetzt in gekürzter Form. Es geht in der Kirchengeschichte weit zurück und beginnt mit einem Zitat aus dem Neuen Testament.
Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde.
So heißt es unerbittlich im Evangelium des Matthäus.
Das Christentum, das frühe Christentum, profiliert sich dadurch, dass es insbesondere eine viel stärker kinderfreundliche Haltung einnimmt als beispielsweise das Römische Reich und verschiedene Gesellschaftsgruppen im Römischen Reich.
Der Hamburger Historiker Thomas Großbölting.
Wenn Sie den Althistorikern und Althistorikerinnen folgen, dann finden Sie dort den Hinweis, dass das Christentum sich zunächst einmal anders und pro Kind profiliert, indem man nämlich die Verfügungsgewalt des Erwachsenen über den kindlichen Körper einschränkt. Diese Haltung hält sich dann bis ins 5. Jahrhundert hinein, wo dann dieser vielleicht ursprüngliche Gedanke des Liebesgebotes des Neuen Testamentes verdeckt wird durch einen anderen Einfluss, der sehr viel stärker den Pollutio-Gedanken nach vorne bringt. Was das bedeutet, ist die Vorstellung, dass Sexualität eine beschmutzende Angelegenheit ist.
Die Priorität, Unmündige vor Übergriffen zu schützen, wird überdeckt durch eine Neuordnung des Sündenkatalogs. An erster Stelle steht nun, neben der Blasphemie, die Sodomie, womit damals vor allem homosexuelles Verhalten unter Männern gemeint war. An zweiter Stelle steht der außereheliche Verkehr mit einer Frau, ob dies eine Jungfrau, möglicherweise sogar ein Kind, eine verheiratete Frau, eine Nonne oder gar eine Witwe war, scheint sekundär. Zentral war die Beschmutzung außerhalb der ehelichen Gemeinschaft. Die Beschmutzung galt dabei für Täter und Opfer, was in vielen Fällen durch die Bestrafung und gesellschaftliche Ächtung auch kindlicher Opfer belegt ist. Wenn es überhaupt zu einer Verfolgung der Taten kommt. Denn nicht immer greift die Justiz einer säkularen Gesellschaft bei bekannt gewordenen Missbrauchsfällen ein. Die Frage des Alters der Opfer spielt dabei ebenso wenig eine Rolle wie eine möglicherweise erfolgte Gewaltanwendung. Besonders im Fokus der besorgten Theologen: Knaben im direkten Umfeld des Klerus.
Das sind insbesondere die sogenannten Oblaten, also diejenigen, die als Jungen dem Kloster geschenkt werden, um eine geistliche Laufbahn einzuschlagen. Und es gibt zahlreiche Warnungen davor von denjenigen, die dann Klostervorschriften schreiben. Die Brüder und die Mönche dürften keinen Inzest begehen, weil eben diese Oblaten als geistliche Gemeinschaft wie Brüder dort integriert sind. Und deswegen dürfe man sich ihnen weder über Küsse noch über sonstige körperliche Berührungen entsprechend nähern.
Gerichtsprozesse wegen Missbrauch sind selten und noch seltener werden sie öffentlich. 1360 wirft die Inquisition dem Pariser Propst vor, dem Wunsch nach Verkehr mit den Jünglingen, die noch unberührt waren, nicht widerstanden zu haben. Und am Basler Münster wird 1475 ein Vikar wegen Vergewaltigung eines Chorknaben zu ewigem Exil verurteilt. Oft enden solche Verfahren lediglich mit der Versetzung des Verurteilten. Doch gelegentlich kommt es auch zu drastischen Strafen. In Augsburg werden 1409 4 der Päderastie angeklagte Geistliche in einem Käfig am Perlachturm aufgehängt, wo sie einen qualvollen Hungertod zu erleiden hatten. Ebenfalls in der Fuggerstadt ereignet sich 1698 ein einzigartiger Skandal, der zwar nicht öffentlich verhandelt, jedoch sehr ungewöhnlich für diese Zeit präzise dokumentiert wird. Dem Jesuiten Jakob Marell wird die Verführung und der sexuelle Missbrauch minderjähriger Zöglinge, teilweise adliger Herkunft, vorgeworfen.
Ich zeige an, dass allerdings das geschehen ist, was ich zwar bisher fürchtete, dennoch von einem Geistlichen, und zwar einem so lange Zeit frommen, nicht zu argwöhnen wagte.
So der Konsultator Jakob Bannholzer, der mit der internen Untersuchung beauftragt ist.
Es ist dies Pater Jakob Marell. Der viele Jahre hindurch gewohnheitsmäßige, eingewurzelte, widernatürliche Unzuchtsverbrecher, der schlimme Verderber der edelsten Jugend und, was der Abscheulichkeit die Krone aufsetzt, der gottlose Verführer seiner geistlichen Söhne, welche er zur Beichte hat.
Auch wenn der Berichterstatter glaubt,
dass es nicht geraten sei, in einer derartigen, überaus schwierigen Angelegenheit durch Befragen vielen Lärm zu machen,
und die Untersuchung intern bleibt, so wird sie dennoch schriftlich festgehalten. Der Historiker Markus Friedrich:
Die Marelle-Akten sind natürlich schon außergewöhnlich klar, auch im Umfang, in dem sie überliefert sind. Also insofern würde ich sagen, ist die genaue Dokumentation von Marelle und seinen schrecklichen Aktivitäten sozusagen vielleicht nur eine besonders markante Ausprägung der Tatsache, dass die Jesuiten schon sehr genau Bescheid wussten, im Positiven wie im Negativen, darüber, was ihre Leute machen, was sie leisten, positiv oder negativ betrachtet, und sozusagen intern auch mit brutaler Offenheit über Stärken und Schwächen bis hin zu verbrecherischen Aktivitäten der einzelnen Ordensleute gesprochen haben.
Mit diesen hat er sich, wie wir aus der Erzählung zweier Teilnehmer wissen, sowohl dieses wie auch voriges Jahr sehr häufig vergangen. Und zwar mit solcher Schamlosigkeit, dass er sie nicht nur geil berührte, sondern ihnen sogar antrug, ihn, welcher sich auf unsittliche Weise entblößt hatte, zu berühren und zu beflecken.
Die Opfer sind bekannt. Der Konsultator berichtet von vieren.
Von welchen drei sehr berühmte Grafen in der Rhetorik- und Poesieklasse sind.
Die Betroffenen beglaubigen die Aussagen ausdrücklich. Und auch auf die psychischen Schäden eines prominenten adligen Zöglings, die man heute als traumatisch beschreiben würde, wird 1698 hingewiesen.
Euer Hochwürden möge auch dem armen Grafen Anton Fugger helfen, welcher schon lange an dieser Krankheit leidet und sich außerordentlich ängstigt.
Ein anderer habe
lange Zeit deswegen keine Ruhe finden können, und zwar, dass er dies angelockt getan habe und durch eine Art ehrfurchtsvolle Scheu, durch welche er diesem Manne nicht zu widersprechen gewagt hätte.
Der Missbrauchte fühlt sich mitschuldig, zumindest darin, nicht entschieden widersprochen zu haben. Neben einer Störung des häuslichen Friedens ist eine eventuelle Rufschädigung die größte Sorge der Untersuchenden. Zudem ist in einer, wie es im Dokument heißt, halb nicht-katholischen Stadt wie Augsburg durchaus relevant, den Lutheranern keine zusätzliche Angriffsfläche zu bieten. Alle Hoffnung ruht auf der Weisheit des Vorgesetzten, des, so Konsultator Bahnholzer,
hochwürdigen Pater Provinzial, welcher vielleicht durch Änderung des nichtswürdigen Menschen und namentlich durch eine Versetzung an einen anderen Ort am zweckmäßigsten helfen könnte.
Und sogar zum genauen Prozedere einer Umsetzung des Vorschlags gibt man eine Empfehlung.
Vielleicht geschieht es am allerbesten und mit dem geringsten Lärm, wenn seine Versetzung bis zur nächsten gewöhnlichen Versetzung der Personen in gleicher Weise hinausgeschoben wird und er dann von diesem Orte fortgeht, während die Schüler nicht gegenwärtig sind.
Ein lapidarer Satz fasst die Affäre im Jahresbericht des Kollegiums 1698 zusammen, ohne namentliche Nennung des Täters.
Einer aus der Gesellschaft ist entlassen worden.
Die Geschichte des Jakob Marell bleibt der Öffentlichkeit unbekannt. Die Spur verliert sich. Doch vermutlich kann er an einer neuen Wirkungsstätte sein Tun fortsetzen. Der weltlichen Gerichtsbarkeit der Stadt Augsburg, hier hätte ihn wohl die Todesstrafe erwartet, muss er sich nicht stellen. Dass der Fall so präzise dokumentiert wurde, erklärt der Historiker Markus Friedrich mit der Ausrichtung des Ordens.
So eine genaue Investigation in die Causa Marell basiert auf dem grundsätzlichen Wunsch der Jesuiten auf, über die eigene Mitgliedschaft sehr genau Bescheid zu wissen.
Der Schutz der Institution steht im Vordergrund. Und dies gelingt auch 1698, trotz der akribischen Untersuchung.
Sexueller Missbrauch durch den Jesuiten Jakob Marell im 17. Jahrhundert in Augsburg, zusammengefasst im Beitrag von Stefan Zetnik.